Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Jana Münkel. Zu Gast ist
der Filmemacher, Regisseur und Autor Andres Feil. Hallo, ich grüße Sie und alle, die uns hören.
Ja, hallo Frau Münkel.
Herr Feil, ab heute findet in Leipzig der Bibliothekskongress statt. Da treffen sich ganz viele Vertreterinnen und Vertreter von Bibliotheken. Da gibt es zum Beispiel ein Best of Landesbibliotheken. Es wird besprochen, wie Bibliotheken besser zu sozialen Orten werden können. Und Sie recherchieren ja für Ihre Filme oft sehr, sehr tief, graben sich in Themen ein. Und da habe ich mich gefragt, ob Sie dafür manchmal auch in die Bibliothek gehen.
Eher selten, weil ich ja ganz stark da suche, was noch nicht in Büchern steht, was noch unbekannt ist. Das heißt, Quellen, die noch nicht veröffentlicht sind, die im Verborgenen sind, wo ich Menschen treffen muss. Und das sammle ich alles, aber dann gehe ich auch nicht in die Bibliothek, sondern eher ins Café, weil da doch ein bisschen mehr Lebendigkeit und Leben ist und weil der Kaffee da besser ist.
Ah, das ist ein Argument. Aber können Sie sich da konzentrieren, also zwischen all dem Klappern, dem Kaffeemaschinengeräusch?
Ich glaube, deshalb sehr gut, weil ich so dann in einem inneren Fluss bin, dass ich einfach meiner inneren Stimme folge und alles andere ausblende.
Nicht schlecht. Ja, wir sind hier wieder im Café. Ich kann nicht mit gutem, obwohl ein Espresso haben Sie, der
ich
ist hoffentlich
Ich habe den Espresso bekommen.
Wir sind auch nicht in der Bibliothek, sondern wir sind im Studio hier von Deutschlandfunk Kultur und wir besprechen, was heute wichtig ist. Schön, dass Sie dabei sind. Ich freue mich drauf. Der EU-Gipfel läuft ja weiter. In der Nacht kam die Nachricht, dass sich die EU-Mitgliedstaaten jetzt doch geeinigt haben. Sie haben einen Kompromiss gefunden im Streit um das Ölembargo. Und es soll jetzt ein sogenanntes Teilembargo zumindest geben. Das war schon vorher im Gespräch und das bedeutet, dass eben nur die russischen Öllieferungen über den Seeweg nicht mehr möglich sein werden. Über die Pipeline Druzhba zum Beispiel soll weiterhin Öl fließen. Herr Feil, immerhin waren die Erwartungen ja vorher so niedrig, dass es vielleicht doch als Erfolg gesehen werden kann, dass überhaupt eine Einigung da ist. Also besser zwei Drittel der Öllieferungen verhindern, als gar nichts verhindern, würde ich sagen. Oder was sagen Sie?
Ja, das Problem ist einmal, dass die Risse jetzt immer deutlicher in der Einheitsfront auftreten, sichtbar werden. Und dann muss man eben auf das Kleingedruckte schauen. Also es sind eben Ausnahmeregelungen. Das bedeutet, wenn Ungarn, Slowakei und Tschechien weiter Öl über die Pipeline beziehen, dann können sie dieses Öl natürlich innerhalb der EU auch erstmal weiterverkaufen. Das heißt, dieses kleine Loch ist im Prinzip ein schon sehr großes, weil das soll erst Ende 2023 abgestellt werden. Also das heißt, erstmal die Finanzierung durch russisches Öl für Putin läuft weiter. Und sie läuft auch deshalb weiter, und das ist der zweite Punkt des Kleingedruckten, das ist Griechenland. Griechenland hat durchgesetzt, dass sie weiter mit ihren Reedereien weltweit russisches Öl vertreiben können. Das heißt, selbst wenn in Deutschland und in anderen Ländern in Europa über die Seehäfen dann weniger Öl dann angenommen wird, wird dieses Öl von europäischen Reedern dann nach Indien, nach China oder sonst wohin gebracht. Das heißt, wir finanzieren wiederum mit, dass dieser Krieg weiterläuft. Und also, das ist dramatisch.
Also würden Sie sagen, ein Teilembargo mit Löchern, wenn ich das
mit großen Löchern. Und es hätte ja andere Möglichkeiten gegeben. Beispielsweise Einfuhrsteuer, Importzölle. Es gab ja diesen Vorschlag von 80%, dass man einfach russisches Öl dadurch sehr, sehr teuer macht, es umgekehrt das, was an staatlichen Einnahmen davon kommt, sofort wieder refinanziert. Das heißt, dahin lenkt, in die Firmen, in die Industrie, die besonders notleidend sind und natürlich auch zum Verbraucher. Und das würde bedeuten, dass Russland, eben wenn die Reederei nicht gleichzeitig wieder nach Indien und nach China liefern, tatsächlich ein Problem hat, weil sie diese Zölle nicht direkt auf die Verkaufspreise umlegen können. Und damit die großen Gewinne, und die sind ja gestiegen, die russischen Einnahmen sind dieses Jahr durch die gestiegenen Gas- und Ölpreise um 13,8 Milliarden bereits gestiegen. Sie sind nicht weniger geworden. Und das zeigt, dass dieses halbherzige Agieren einfach wenig, viel zu wenig bringt.
Gleichzeitig äußern sich ja schon auch viele, zumindest verhalten positiv. Also der ukrainische Botschafter in Deutschland, Andriy Melnyk, der ist ja dafür bekannt, kein Blatt vor den Mund zu nehmen. Und der hat heute im Deutschlandfunk das hier gesagt.
Wir begrüßen natürlich dieses sechste Paket der Sanktionen. Das ist ganz wichtig, um alle Geldströme für Russland trocken zu legen, damit Putin diesen Krieg nicht mehr in diesem Ausmaß finanzieren kann. Deswegen ist es gut. Gleichzeitig haben wir gesehen, dass auch diese Entscheidung nur ein Halbschritt war, denn ein Teil der Lieferungen wird auch weiterhin möglich sein durch Pipelines. Und das bedeutet, dass jeden Tag Putin hunderte Millionen von Euro bekommen wird, um die Armee zu stärken.
Aber mir bleibt da trotzdem hängen. Klar, er kritisiert auch, dass es eben nur ein Teilschritt ist oder ein Halbschritt, so hat er es genannt. Aber trotzdem ein Schritt nach vorne.
Ein verstolperter Schritt. Ja, die Kernfrage, die sich dabei stellt, ist ja, was sind wir bereit, welchen Preis wollen wir dafür zahlen? Wenn wir sagen, wir wollen eben nur ein ganz bisschen dafür zahlen, dann stolpern wir weiter und dann wird dieser Krieg noch ein Jahr oder länger gehen. Er wird ein Stellungskrieg werden, werden ein paar Waffen geliefert, es werden dann immer zu wenig geliefert und dieser Schwelbrand wird weitergehen, wenn nicht endlich eine geschlossene weltweite Konsequenz erfolgt.
Gestern war hier der stellvertretende Chefredakteur der Welt zu Gast, Robin Alexander. Der hat das gar nicht so negativ gesehen. Der hatte die Haltung, dass eigentlich jetzt diese Halbeinigung schon auch zeigt, dass die EU funktioniert. Also sein Argument war, wenn es die EU nicht gäbe, wäre es alles noch viel schlimmer.
Ja, ich meine, ich will ja unbedingt, ich bin glühender Europäer und ich setze mich immer für eine starke EU ein, die aber dann auch das Richtige tut und nicht hier ein bisschen und dort ein bisschen. Und es betrifft ja sozusagen im großen Kontext auch den Klimaschutz. Soweit wir jetzt immer noch unterstützen, subventionieren, Öl, Gas, dann ist es eine kurzsichtige Politik. Das heißt, die Maßnahmen müssten eigentlich viel, ganz anders flankiert werden. Das heißt, nicht nur ein hoher Importzoll auf russisches Öl, auf russisches Gas, sondern vor allem Maßnahmen gegenfinanzieren, die dann tatsächlich einen wirksamen Schutz von Klima bedeutet. Und das heißt, weg vom Öl. Und zwar nicht erst in 2, 3, 5 oder 10 Jahren.
Mein Gast Andres Feil und ich, wir hatten es gerade ja von Finanzströmen nach Russland, die verhindert werden sollen. Jetzt geht es um Finanzströme hier in Deutschland, die idealerweise fließen sollen. Ganz konkret sind wir jetzt beim Sondervermögen und Bundesfinanzminister Christian Lindner, der betont in diesen Tagen sehr oft, dass das Sondervermögen für die Bundeswehr, diese 100 Milliarden Euro, die da geplant sind, etwas Einmaliges sind.
Die Schuldenbremse des Grundgesetzes bleibt gleichzeitig erhalten. Es ist eine einmalige Ausnahme, die im Grundgesetz ja auch vorgegeben wird. Und damit bekämpfen wir zugleich die Inflation. Das Wichtigste, was wir nämlich tun müssen, ist, den Staat aus der dauerhaften Verschuldung herauszuführen.
Ich finde, das klingt fast rechtfertigend von Christian Lindner, weil es ja eben auch viel Kritik an dem Sondervermögen gibt. Zum Beispiel hat die Juso-Chefin Jessica Rosenthal angekündigt, gegen das Sondervermögen zu stimmen, weil sie darin eine unehrliche Umgehung der Schuldenbremse sieht. Herr Feil, geben Sie Jessica Rosenthal da recht?
Also ich gebe ihr insofern recht, dass es wichtig ist, nicht nur in das Sondervermögen der Bundeswehr zu investieren, sondern sehr viel mehr Geld in die Hand zu nehmen für Klimaschutz, für Infrastruktur. Wenn wir Bildung, über Chancengleichheit werden wir später auch noch sprechen. Wenn wir allein anschauen, was wir an Geld brauchen, um die Ukraine wieder aufzubauen. Ja, das sind also mit 1 Billion werden wir da wahrscheinlich nicht hinkommen. Was wir an Geld brauchen, um im Gebäudesektor, Verkehrssektor, wo wir immer noch steigende Emissionen haben, massiv zu investieren. All das heißt, sehr viel mehr Geld in die Hand zu nehmen, was im Bundeshaushalt vorgesehen ist, weil jeder Cent, den wir heute da investieren oder umgekehrt, den wir nicht investieren, kostet uns in 10 oder 20 Jahren dann einen ganzen Euro. Das heißt, es wäre einfach kurzsichtig, jetzt auf dieser Schuldenbremse zu bestehen. Ich glaube, wir müssen realistisch sein, wir müssen mehr Geld in die Hand nehmen. Das Geld ist da, ja, das muss man ja ganz klar sagen, auf den Finanzmärkten. Die Bundesrepublik kann immer noch trotz, das wird sich erhöhen, aber im Moment noch sehr günstig Geld aufnehmen. Das Geld ist da, es muss investiert werden. Wir sehen die Regionalisierung der europäischen Wirtschaft. Also an ganz vielen Ecken muss Geld in die Hand genommen werden und das muss passieren.
Trotzdem stellt sich mir da die Frage, wer diese Schulden dann später zurückzahlt. Also der Verband Die Jungen Unternehmer zum Beispiel, der weist regelmäßig sehr deutlich darauf hin. Also das sind eben junge Menschen, die ein Unternehmen gründen oder ein Familienunternehmen übernehmen. Und die ja, weisen regelmäßig darauf hin, dass dieses Sondervermögen oder eben auch andere Schulden nicht vom Himmel fallen. Und die sorgen sich, dass eben diese Schulden auf Kosten der jungen Generation geht.
Also ich glaube, das ist kurzsichtig gedacht. Das ist natürlich richtig sozusagen aus im Blickwinkel. Ich bin ja selbst Stuttgarter, wie man vielleicht hört, sozusagen der bekannten schwäbischen Hausmänner, die sagen, ja, wenn ich Schulden aufnehme, brauche ich eine Sicherheit, dann habe ich ein Haus und das kann im Notfall kriegt es die Bank und dann ist das Risiko weg. Wenn wir jetzt einfach realistisch auf die Weltlage schauen, wenn wir nicht Geld in die Hand nehmen, auch im Sinne der Klimagerechtigkeit, wird die Migration massiv ansteigen. Das heißt, auf ganz anderen Ebenen werden solche Kosten auf uns zukommen, die so dann zu Buche schlagen, dass diese Kredite, die dann bedient werden müssen, im Verhältnis, das behaupte ich jetzt, das kleinere Übel ist. Natürlich ist es auch eine Verlagerung an die nächste Generation, an die übernächste Generation, die das tragen muss. Aber die Frage, was ist eben verhältnismäßig? Und ich glaube, dass das Schuldenaufnehmen jetzt in dieser Situation, wo wir sehen, wir haben nicht nur eine Krise, sondern wir haben drei Krisen. Ja, wir haben die Klimakrise, die eigentlich schon eine Katastrophe ist. Wir haben das Artensterben, was damit zusammenhängt. Wir haben eine Pandemie, die wiederum auch damit zusammenhängt. Und wir haben eine verschärfte Weltkriegslage. Und das bedeutet, dass man eigentlich vier Krisen hat, die wir zusammendenken müssen. Und da können wir nur mit Geld löschen.
Dann ist ja Ihre Identität als nicht mehr schwäbischer sparsamer Hausmann vielleicht diese Woche erfreut, weil heute beginnt die Haushaltswoche im Bundestag. Am Freitag wird über den Bundeshaushalt dann abgestimmt, über den Bundeshaushalt 2022. Und da sollen eben viele neue Schulden gemacht werden. 140 Milliarden neue Schulden. Das heißt, durch Corona wird die Schuldenbremse eben weiter ausgesetzt. Sie haben es ja auch schon gesagt. Hüpft da Ihr nicht mehr schwäbisches Hausmannherz?
Also es ist eben... Es darf nicht Symbolpolitik sein. Das heißt, wenn wir es einmal machen, und Lindner hat es ja gerade, Sie haben ihn ja zitiert, Lindner hat gesagt, wir machen das nur einmal. Aber es ist illusorisch. Natürlich wird dann nächstes Jahr hoffentlich gesagt, wir müssen jetzt für die Ukraine investieren. Wir müssen den Klimaschutz vorantreiben. Und da muss wieder Geld in die Hand genommen werden. Also es ist, glaube ich, erstmal ein bisschen eine Beruhigung der FDP-Wähler nach dem Motto, jetzt weiche ich mal im Sinne der Ampel aus und lasse das zu. Aber dann wird es wieder ganz, ganz streng. Und ich glaube nicht, realistisch gesehen, dass es durchzuhalten ist. Und ich sage, es ist richtig, wenn es nicht durchgehalten wird.
Christian Lindner, gefallen Ihre Argumente nicht, Herr Feil?
Wir haben uns ja daran gewöhnt, Schulden zu machen. Ich gehe sogar so weit zu sagen, dass manche geradezu süchtig danach sind, Subventionen zu zahlen für alles Mögliche. Und das müssen wir uns abgewöhnen. Gute Wirtschaftspolitik kann nicht mehr bedeuten, alles Mögliche mit staatlichem Geld zu fördern. Es geht jetzt um gute Rahmenbedingungen. Und wer die Inflation ernst nimmt, ich tue das, das ist ein großes wirtschaftliches Risiko, der muss jetzt Druck von den Preisen nehmen, muss die öffentliche Verschuldung reduzieren. 2023 ist für mich die Schuldenbremse nicht verhandelbar.
Was entgegnen Sie ihm?
Ich entgegne ihm ganz direkt. Ja, wir müssen und können und sollen Subventionen kürzen, nämlich die klimaschädlichen. Also beispielsweise Dieselprivileg, Dienstwagenbesteuerung, Entfernungspauschale. Also da, wo wir immer noch mit Milliarden, auch beim Kerosin, Flugbenzin, da, wo wir immer noch klimaschädliche Emissionen unterstützen mit Subventionen, die können alle weg. Bin ich absolut bei ihm. Aber umgekehrt, da, wo wir das vorantreiben, Klimaschutz vorantreiben, muss massiv investiert werden. Und dazu gehört Infrastruktur, dazu gehört Gebäudesicherung im Sinne von Klimawandel. Und dazu gehören auch eine ganz klare Zeichensetzung jenseits des Symbols. Und das heißt Schulden machen.
Herr Feil, haben Sie ein Auto?
Ich teile eins, weil ich so oft auf dem Land bin und da die Verkehrsverbindungen leider immer noch nicht so sind, wie sie sein sollen. Im Gegenteil, da wird jetzt wieder gedroht, eine Strecke stillzulegen zwischen Templin und Joachimsthal. Eine Katastrophe. Es werden genau die falschen Anreize gesetzt. Ich würde gerne aufs Auto verzichten.
Dann, bevor Sie aber verzichten, also eben jetzt kurz vor dieser Stilllegung, profitieren Sie ja dann eben aber trotzdem noch vom Tankrabatt. Der gilt ab morgen und dadurch soll der Sprit deutlich günstiger werden, wo ich das direkt wieder einschränken muss, weil die Politik hat die Rechnung wohl ohne die Konzerne gemacht, die da den Sprit verkaufen, weil die Preise an der Tankstelle sind jetzt nochmal höher geworden und trotz Tankrabatt ist der Preis pro Liter dann wahrscheinlich trotzdem höher eben als vor dem Krieg in der Ukraine. Wirtschaft schlägt Politik oder was sagen Sie dazu, Herr Feil?
Ja, also es ist für mich eine Geisterfahrerpolitik. Ja, das heißt, aus mehreren Gründen. Einmal ist es ja, dieser Tankrabatt ist ein Gießkannenprinzip. Das heißt, es kriegt jeder unabhängig von der Bedürftigkeit. Also man könnte sagen, man beschränkt es erstmal auf die durch weitere Zuschüsse, die es wirklich dringend brauchen. Also auch Pendler meinetwegen, aber auch vor allem diejenigen mit geringem Einkommen, die aufs Auto angewiesen sind. Aber das ist gar nicht der Hauptpunkt. Der Hauptpunkt ist für mich, dass eben dieser Bonus ja gar nicht weitergegeben werden muss. Ja, es kann durchaus sein, dass die Mineralölkonzerne das nur zum Teil weitergeben. Und andere Länder haben es ja vorgemacht, Spanien beispielsweise, da wird es direkt an der Tankstelle abgezogen. Aber selbst dann bleibt ja eine große Frage, nämlich ist es der richtige Anreiz? Und das ist für mich eigentlich der Hauptpunkt. Wenn wir einerseits sagen, wir wollen weg von russischem Öl, wir wollen weg insgesamt vom Verbrenner und gleichzeitig Benzin jetzt wieder günstiger machen, dann ist es natürlich der falsche Anreiz. Das heißt, wir haben gerade darüber gesprochen, dass Zuglinien stillgelegt werden in Brandenburg, weil da Geld fehlt, diese weiter zu bestellen, weil die Züge zu selten fahren, weil die Anschlüsse schlecht sind, weil die Gleise marode sind und so weiter. Das heißt, statt da zu investieren, wo dann wirklich jemand dann sagt, gut, dann lasse ich das Auto stehen, ich brauche es gar nicht mehr, ich verkaufe es, wird ein Anreiz geschaffen, weiter mit günstigerem Benzin das Auto zu benutzen. Und das ist eben für mich, geht das absolut in die falsche Richtung. Und es gäbe ja Möglichkeiten, da anders vorzugehen. Andere Länder haben es gezeigt. Also beispielsweise diese Übergewinne, die Konzerne, die Mineralölkonzerne haben in den letzten 3 Monaten sage und schreibe 30 Milliarden mehr eingenommen. Und das könnte besteuert werden, ganz einfach. Diese Mehreinnahmen, diese Gewinne, für die sie ja nichts geleistet haben. Es sind Zufallsgewinne, nämlich aufgrund eines Krieges nehmen die jetzt, halten die Hand auf und nehmen mehr ein. Und Länder wie Italien, die zeigen eben diese Umsätze, diese Mehrgewinne in Form von höheren Umsätzen, können sehr wohl besteuert werden und dann wieder zurückgeführt werden an die, die tatsächlich unter diesen hohen Preisen leiden.
Ich stimme Ihnen zu, wenn Sie von der Bahnstrecke erzählen, die eben stillgelegt werden soll oder wo man eigentlich nicht auf den Zug warten muss, weil er eh fast nie kommt, dass eben da was passieren muss. Nur passiert das ja eben nicht bis morgen. Und es musste eben bei diesem, nach dem Einmarsch, nach dem sehr schnellen Kriegsbeginn, der von heute auf morgen zumindest in unserer Wahrnehmung passiert ist, mussten eben Maßnahmen her. Und es gibt ja in Deutschland, das wird ja auch diskutiert, eben noch keine Möglichkeit, um zum Beispiel gezielt auch Geld an bestimmte Menschen auszuzahlen, weil es diesen Mechanismus einfach noch nicht gibt. Da wird ja gerade dran gearbeitet. Aber da frage ich mich dann doch, ob es dann nicht trotzdem besser ist, das Quick and Dirty zu machen als Übergangslösung, um dann langfristig bessere Investitionen auch tätigen zu können.
Ja, das Entscheidende ist ja, dass es Symbolpolitik ist. Also auch das 9-Euro-Ticket. Das heißt, man macht etwas für 3 Monate, sagt, ah, jetzt guckt doch mal, wir senken die Inflation. Aber de facto steigt sie nachher umso mehr, weil eben diese Preise nicht vollkommen von den Mineralölkonzernen, diese Senkung, es wird nicht weitergegeben, nur in Teilen. Das heißt, es ist Augenwischerei. Man tut so, als ob, erstmal sagen viele, ja, da, immerhin, sie machen was, aber es ist sozusagen kein Gesamtkonzept. Wo wollen wir hin? Wo wollen wir in 2 Jahren sein? Wo wollen wir in 5 Jahren sein? Wo müssen wir, um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen, in 10 Jahren sein. Und da müssen die Emissionen um 40-50% nochmal gesenkt werden. Allein im Verkehrssektor, de facto, wir haben vorher darüber gesprochen, sind sie im letzten Jahr um 1,2% gestiegen. Ja, das heißt, diese Kluft zwischen ist und sollen ist so weit auseinander, dann haben wir natürlich wieder ein Bundesverfassungsgerichtsurteil, was die Politik dann zwingt, irgendwann nachzubessern, wieder zu sagen, ja, da müsst ihr jetzt mehr Geld in die Hand zu nehmen. Aber warum passiert es nicht hier und jetzt und heute? Das ist das, was ich einfach nicht verstehe. Es ist und bleibt für mich Geisterfacherpolitik.
Und vielleicht haben Sie es gerade auch schon in den Nachrichten mitbekommen. Der Schriftsteller Friedrich Christian Delius, meist FC Delius genannt, ist im Alter von 79 Jahren gestorben. Er hat zu Beginn seiner Karriere viel Lyrik veröffentlicht, dann auch Romane seit den 60er Jahren. Und er hat viele große Literaturpreise bekommen. Der Georg-Büchner-Preis war darunter. Zuletzt wurde er auch mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Und wir haben uns Verstärkung ins Studio geholt. Ja, Andres Feil ist ja mein Gast in dieser Stunde und im Nachbarstudio ist jetzt auch Joachim Scholl aus unserer Lesart-Redaktion. Herr Scholl, Sie sind Delius-Kenner. Was war denn Friedrich Christian Delius für ein Schriftsteller? Den hat man ja auch den Chronisten der Bundesrepublik genannt.
Ja, 1943 ist er geboren, in der hessischen Provinz aufgewachsen und in den frühen 1960er Jahren kam er nach Berlin, hat dort studiert, promoviert und da war er mittendrin auch schon im rasanten politischen Geschehen dieser Jahre, also Studentenbewegung, die Revolte gegen den politischen Konservatismus der Zeit, die Aufarbeitung der Nazi-Vergangenheit. Und damals begann er zu schreiben, Sie sagten es, zunächst Gedichte, dann aber auch so dokumentarisch-satirische Texte zur Zeit. Sein erstes Buch erschien 1965, da war er gerade mal 22, im Klaus-Wagenbach-Verlag, natürlich dem Zentrum des linksintellektuellen Geschehens dieser Zeit. Er hat da später auch dort als Lektor gearbeitet und da war er natürlich dann auch mitten ja, im Zentrum der Literatur. Es war die Zeit von Günter Grass, Uwe Jonsson, Peter Handke, Heinrich Böll, hat an den letzten Tagungen der Gruppe 47 noch teilgenommen und dann war er ab den 1970er Jahren unglaublich konstant produktiv. Also Buch für Buch erschienen. Ich habe mal überschlagen, es müssen an die 60 Bücher gewesen sein. Das letzte, die 7 Sprachen des Schweigens, das erschien noch im letzten Jahr.
Also große Namen, viele Werke. Andres Feil, als wir uns vorhin hier begegnet sind, da waren Sie in eine Recherche vertieft, weil Sie rausfinden wollten, wann und wo Sie mal mit FC Delius in Kontakt waren. Sie waren mal in Kontakt, Sie haben es inzwischen rausgefunden. Wo und wann?
Ja, also es ist witzig, dass, also erstmal hat es mich dann doch sehr beschäftigt, weil plötzlich durch die Todesnachricht so diese Bilder auftauchten, dass wir immer wieder uns in der Akademie der Künste gesprochen haben. Und ich glaube, das lag vor allem daran, dass wir uns mit ähnlichen Themen, also gerade viel das Stichwort Chronist der Bundesrepublik, er hat sich ja intensiv 1972 schon mit der Deutschen Bank beschäftigt, mit einer satirischen Festschrift, also etwas, was ich gar nicht kann, nämlich Satire, da war er großartig drin. Und er hatte mir davon erzählt, dass er damals auch sehr stark dann angegriffen wurde, Prozesse führen musste. Und ich hatte ja in Blackbox BRD eben auch die Deutsche Bank mich da intensiv mit beschäftigt. Da waren ja auch einstweilige Verfügungen zumindest diskutiert. Das war so eine Schnittmenge. Und das zweite war die Auseinandersetzung mit der RAF. Das war ja ganz stark sein Thema. Einmal Mogadischu, also 1977 diese Entführung der Urlaubermaschine. Und zum anderen hatte sich dann nochmal auch wiederum satirisch Himmelfahrt eines Staatsfeindes. Ich glaube, das war auch so ungefähr in den 80er Jahren, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Und das waren so Schnittmengen, wo er plötzlich bei mir andocken konnte und ich auf ihn aufmerksam wurde, obwohl er eine ganz andere Generation ist. Also ich glaube, 10, 15 Jahre älter. Aber es war für mich sehr schön, dass ich plötzlich gemerkt habe, es gibt so generationsübergreifend eine Zeitheimat. Und unabhängig voneinander beschäftigen uns ähnliche Fragestellungen, eine ähnliche Unruhe. Und das hat uns, auch wenn es nicht oft war, bei diesen Mitgliederversammlungen in der Akademie, haben wir immer wieder zusammen gesprochen. Und umso schmerzlicher ist das, dass das jetzt nicht mehr möglich ist.
Klingt nach einer sehr bereichernden Verbindung, die Sie auch mitgeprägt hat, auch wenn es vielleicht jetzt nicht wöchentlich war. Herr Scholl, schauen wir nochmal auf das Werk. Er war ja mit vielen Büchern sehr erfolgreich, mit Romanen, mit Erzählungen. Oft waren es dokumentarische oder zeithistorische Stoffe, haben wir ja gerade auch schon gehört. Wie hat er die denn aufgearbeitet?
Ja, Andres Feil hat schon Titel genannt. Also Mogadischu, Fensterplatz, ist einer, wie ich finde, der besten Romane über diese Atmosphäre in der Bundesrepublik während der Schleierentführung. Und also eins der wirklich, wenn man es will, haltbarsten Texte zum deutschen Herbst, also bis heute, in den späten 80er Jahren ist das Buch erschienen. Und er hat es immer verstanden, Zeitgeschehen in Erzählung zu verwandeln, also wirklich in Literatur. Es gibt ein anderes Buch, Amerika-Haus, finde ich, das Buch zur Studentenrevolte. Damals als große Demo 1967 vor dem Amerika-Haus in Berlin. Oder Flatterzunge, eine hinreißende Erzählung über jenen unseligen Musiker der deutschen Philharmoniker, der in Israel eine Quittung mit Adolf Hitler unterschrieb. Man erinnert sich vielleicht noch an diesen die große Debatte und diesen Aufschrei. Da hat er eine kleine, psychologisch hinreißende und gleichzeitig doch scharfe, kritisch-satirische Erzählung geschrieben. Oder immer noch mein Liebling, Der Tag, an dem ich Weltmeister wurde, eine Kindheitsgeschichte über den Tag der Fußball-WM 1954. Da habe ich auch noch seine Stimme im Ohr, wie er das mal hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur las. Das war hinreißend.
Ja, und Herr Scholl, wir haben ja gerade schon gehört, dass Andres Feil ihn getroffen hat, Sie selber auch. Sie haben ihn auch persönlich gekannt und oft getroffen. Was war er denn für ein Mensch?
Er war kurz ein Gentleman, höflich, zurückhaltend, eine ruhige Stimme, nichts Exzentrisches, so schriftstellerisch Genialisches hat er überhaupt nicht. Also wenn ich ihn getroffen habe, habe ich mich instinktiv gut angezogen, obwohl er nicht unbedingt jetzt eine bürgerliche Biografie hatte, ja, als junger Renegat in den 1960ern, aber er hatte einfach was Vornehmes, ein feiner Mann, und mir bricht es auch irgendwie das Herz, dass er nicht mehr da ist.
Der Schriftsteller F.C. Delius ist im Alter von 79 Jahren in Berlin gestorben. Unser Literaturexperte Joachim Scholl und mein Gast Andres Feil haben an ihn erinnert. Danke. Momentan wird in meiner Wahrnehmung wieder mehr über Armut gesprochen in Deutschland. In den sozialen Medien gibt es ja momentan zum Beispiel Hashtags wie Ich bin armutsbetroffen. Da schreiben beispielsweise alleinerziehende Mütter, wie es sich anfühlt, wenn das Geld kaum oder nicht zum Leben reicht. Und wir hatten heute Morgen bei uns im Programm einen Volkswirt, Dr. Dieter Domen, der leitet das Forschungsinstitut für Bildungs- und Sozialökonomie in Berlin. Und der hat einen Vorschlag, wie man Eltern besser finanziell entlasten kann, um eben zu verhindern, dass sie in die Armut rutschen.
Wenn ich jetzt die Alleinerziehenden, meist Mütter, hervorhebe, dann ist das ja durchaus eine gesellschaftlich extrem sinnvolle Tätigkeit. Also insofern könnte man auch darüber überlegen, beziehungsweise das diskutiert man auch, so eine Art Unterstützungssystem für Eltern beziehungsweise Mütter, damit die sich stärker um die Kindererziehung kümmern können. Ist nicht ganz unproblematisch, weil man im Hinterkopf haben muss, dass man damit die Arbeitsteilung zwischen Mann und Frau möglicherweise wieder stärker zementiert. Es wird aber diskutiert, weil es natürlich eine gesellschaftlich sinnvolle Aufgabe ist, Kinder zu erziehen, die dann auf Dauer das Rentensystem beispielsweise sichern, die das Krankenversicherungssystem unterstützen etc.
Und der Dokumentarfilmer Andres Feil ist mein Gast in dieser Stunde. Herr Feil, also der Vorschlag, ganz konkret Kindererziehende zu fördern, um eben zu verhindern, dass sie in die Armut rutschen. Was halten Sie denn von dieser Idee?
Also ich glaube, prinzipiell ist es richtig, da anzusetzen, weil gerade viele, die in Teilzeit arbeiten, in der Pflege, im Kita-Bereich, nicht genügend verdienen. Das heißt, wir haben da ja ein ganz merkwürdiges Gefälle. Wir sprechen immer von Systemrelevanz und dass gerade diese Berufe immer noch trotz mäßiger Lohnsteigerungen jetzt im letzten Jahr einfach weiter unterfinanziert wird. Das heißt, jemand, der halbtags arbeitet, weil er, und da würde ich Väter genauso mit reinnehmen, alleinerziehende Väter, jemand, der in diesem Bereich halbtags arbeitet, kommt dann raus mit 1200, mit 1400 Euro. Und das ist ein Skandal. Ja? Das heißt, dass wir uns das weiter erlauben, da muss auf jeden Fall angesetzt werden. Aber ich glaube, man muss es im größeren Kontext sehen. Und der größere Kontext ist für mich der Begriff der Chancengleichheit. Das heißt, es genügt eben nicht, dass wir von der Seite rangehen, dass wir sagen, ja, Väter, Mütter, die alleinerziehend sind, die in Bereichen arbeiten, wo sie mit dem Einkommen eben ihr Leben nicht finanzieren können, gerade halbtags, dass wir die unterstützen, wenn nicht sichergestellt ist, dass diejenigen, um die es geht, nämlich die Kinder, tatsächlich dann auch in der Lage sind, die Bildung zu erhalten, die sie brauchen. Das heißt, damit sind wir beim Begriff der Chancengleichheit. Das heißt, ich würde diese Maßnahme flankieren, wenn man jetzt sozusagen von einem zusätzlichen prekären Elterngeld spricht, dass grundsätzlich eben ohne Anträge jedes Kind einen bestimmten Betrag kriegt, und zwar schon bei der Geburt und zweitens dann nochmal mit 18. Finanzierbar, es gibt den Begriff des Grunderbes, das heißt in einem Land, was jährlich 250 Milliarden weitervererbt, wenn wir dieses Erbe nur mit 6% besteuern, kommen wir auf 15 Milliarden. Das ist genau die Summe, die dafür nötig wäre, für diese 20.000 bei der Geburt und mit 18. Das heißt, bei der Geburt muss sichergestellt werden, dieses Geld muss erstmal vorhanden sein, um dann in Nachhilfe, in bessere Bildung. Es muss dann auch im Bildungsbereich investiert werden, aber eben nicht auf Antrag. Weil Anträge immer bedeutet Ausgrenzung, Stigmatisierung, ganz viele, die eigentlich berechtigt sind. Man sieht es beim BAföG. Und man sieht es auch in anderen Bereichen, dass diese Anträge gar nicht gestellt werden, weil die Menschen sagen, ich will doch hier nicht in so eine Bittstellerrolle reinkommen. Wenn klar ist, dass es alle kriegen, dann wäre es eine Art Kinderbürgergeld. Und wenn man Chancengleichheit ernst nimmt, müssen wir, und ich sage jetzt ganz bewusst, umverteilen. Ja, das ist ein Wort, wo ja Herr Lindner und andere immer sofort Panik kriegen. Wir können es auch dann nicht Umverteilungsgesetz nennen, wir können es Zufriedenheitsgesetz nennen, wie auch immer. Uns wird bestimmt da noch ein ganz schöner Begriff einfallen im Sinne der Chancengleichheit. Und ich glaube, dass da mit relativ wenig Aufwand viel erreicht werden kann. No. Dass dieser, es gibt ja den Gini-Koeffizienten, der sehr genau bemisst, wie eigentlich Reichtum verteilt ist. Und ich glaube, wenn wir da ansetzen, dass wir an diesem Punkt eine Gerechtigkeit nicht herbeiführen, aber zumindest einen kleinen Schritt in diese Richtung gehen von Chancengleichheit, haben wir ganz viel erreicht für uns alle, weil...
Nur, um da kurz einzuhaken, ich erinnere mich an unsere vorigen Themen, da haben Sie sich ganz vehement gegen diese sogenannte Gießkanne ausgesprochen. Also dieses Prinzip, alle bekommen was, alle bekommen das Gleiche. Wenn wir jetzt bei dem staatlichen Grunderbe sind, Sie haben es gesagt, 20.000 Euro, da gibt es verschiedene Vorschläge, 20.000 Euro für alle 18-Jährigen oder 10.000 Euro bei der Geburt, 10.000 Euro dann, wenn die Person 18 ist. Das ist ja genau das, die Gießkanne. Also
ja,
je nach Zweck dann
ich
doch.
Ich würde in dem Punkt, Sie haben recht, da ist ein Widerspruch. Ich würde den aber ganz einfach auflösen. Und zwar durch Besteuerung. Das heißt, jemand, der schon 200.000 im Monat verdient, wenn wir da noch einen höheren Steuersatz ansetzen, das heißt, diese 20.000, die er sozusagen zusätzlich für sein Kind kriegt, wenn das der Besteuerung unterliegt, dann holen wir uns darüber ja schon wieder ganz viel zurück. Das heißt, wir müssen da eine Gerechtigkeit herstellen, aber ich glaube, es ist eine Abwägung. Wollen wir erreichen, dass es wirklich dahin fließt, wo es gebraucht wird, ohne dass wir Armut mit Angst erleben. Ja, das ist ja für mich sind das siamesische Zwillinge. Das heißt, jemand, der arm ist, ist ja nicht nur arm, sondern er hat Angst, weil er diskriminiert wird, weil er ausgegrenzt wird, weil er sich gar nicht zutraut, eine Forderung zu stellen nach dem Motto, ich verknüpfe meine Armut doch in irgendeiner Form mit einem persönlichen Versagen. So wird es uns ja beigebracht von Kindheit an. Und ich glaube, um das zu durchbrechen, irgendwann wird es das bedingungslose Bürgergeld oder Grundeinkommen, aber das wäre ein erster Schritt in diese Richtung. Höhere Besteuerung, vor allem auch von Kapitaleinkünften, da sind wir immer noch bei 25%. Das heißt, über Erbschaften, über eine Besteuerung von Kapitaleinkünften kann es finanziert werden, ohne dass es wirklich denjenigen, die mehr haben, wehtut.
Und ich habe in dem Zusammenhang einen Lesetipp. Die Journalistin Anna Meyer hat das Buch Die Elenden geschrieben. Und da geht es genau um diese Verquickung, die Sie gerade angesprochen haben. Dieses Thema Armut und Angst und auch Ausgrenzung. Herr Feil, werden Sie sich das 9-Euro-Ticket kaufen, obwohl, wie wir gelernt haben, der Zug in Brandenburg zwischen Joachimsthal und Templin abgeschafft werden soll?
Ja, ich kaufe mir das und ich kämpfe dafür, dass dieser Irrsinn in diesen Zeiten, nämlich jetzt Bahnstrecken stillzulegen, dass das nicht passiert. Und insofern bin ich optimistisch, dass das gelingen wird. Da müssen sich jetzt ganz viele anschließen, dass dieser Irrsinn, dieser für mich nicht nachvollziehbare Fehlentscheidung des Landes Brandenburg, des Verkehrsministers in Brandenburg, dass das gestoppt wird. Und das, wenn viele 9-Euro-Ticket kaufen und diesen Zug weiter benutzen, ist es, glaube ich, das beste Signal.
Vielen Dank für Ihren Besuch, Herr Feil.
Sehr gerne. Danke auch für die Einladung.